Tata! Guten Tag. Da sind wir. Geht's dir gut?
Ja, eigentlich ja. Ich habe schwere Tage hinter mir. Da werde ich da im Laufe des Gesprächs sicher drüber berichten. Also seelisch schwere Tage, keine körperlich schweren Tage. Und aber sonst geht's mir gut, ja.
Das freut mich.
Wie geht's dir denn?
Bei mir ist auch alles gut. Ist der übliche Wahnsinn. Wir haben ja so einen kleinen Kartenknick nach Beginn der Öffnungszeiten wieder. Ging es ja wirklich rapide rauf mit den Ticketverkäufen. Und jetzt, ich glaube, die Leute hadern jetzt so ein bisschen. Das macht es manchmal ein bisschen nervig, weil in kleinen Häusern dann eben ein bisschen weniger Leute sind. Aber im Grunde genommen, mich interessiert es ja immer nicht von der Bühne her, weil ich einfach auf der Bühne Spaß habe und die Leute auch, ob da jetzt zwei mehr sind oder zwei weniger. Aber man muss dann halt eben immer ein bisschen mitrechnen und man macht sich Sorgen um Veranstalter, die dann vielleicht ihre Häuser aufgeben oder so. Es tut sich da einiges. Die Kleinkunstbörse in Freiburg, die jedes Jahr stattfindet, hat das nächste Jahr abgesagt. Das ist schon wirklich ein ziemlich rasantes Zeichen. Und zwar mit der Begründung, wir haben festgestellt, dass es tatsächlich der ganze Kleinkunstmarkt sich gerade wandelt, neue Generationen, dadurch kommen ganz andere Herausforderungen auf uns zu. Und deshalb möchten die diese Börse dann absagen für Januar 24 und setzen das 25 erst fort. Ich merke ja auch, dass eine andere Generation jetzt kommt und dass sich vieles ändert. Aber was ich eigenartig finde, ist, dass jetzt alle meinen, sie müssen alles mit einem Mal ändern, weil sich da im Markt was ändert. Sie müssen einfach nur ihre Arbeit ganz gründlich und sorgfältig machen. Dann geht's auch. Das sehe ich an unserem Geschäft. Das Einzige, was ich manchmal schleifen lasse, ist der Podcast und auch meine Kolumne bei Massengeschmack. Die schreibe ich auch so nebenher. Oder du kannst bei mir Videos schneiden. Also das sind so Sachen, die du kannst bei mir Videos bestellen. Also Videos, auf denen ich Leute grüße oder so. Und das diese drei Sachen, die muss ich immer zwischen unserer Reiserei und dem Auftreten hin und her schieben. Aber ansonsten muss man einfach nur seine Arbeit noch ein bisschen sorgfältiger erledigen als früher. Dann geht das. Und nicht einknicken vom Zeitgeist. Ich glaube, dann funktioniert die Kleinkunst super.
Ja, ich erzähle mal kurz einen Schwank aus meinem Leben. Ich habe eine Einladung bekommen. Ich weiß gar nicht, welcher Vollhonk mir diese Einladung zugestellt hat. Zum 80. Geburtstag von dem uns beiden bekannten Norbert Aust. Und ich habe großen Respekt vor der Lebensleistung von Herrn Aust, besonders politisch, weil er sich immer und überall irgendwie reingebracht hat, ohne eigentlich selber ein richtiger Fachmann dafür zu sein. Er ist, glaube ich, ein guter Anwalt, wenn ich das richtig beurteilen kann. Ich kenne ihn auch nicht groß, aber wenn man weiß, Norbert Aust ist ja jemand, wo die ganzen Menschen, mit denen wir gar nicht so viel zu tun haben wollen, gehen die auch alle hin. Deswegen gehe ich da natürlich nicht hin. Ich weiß auch nicht, wer mich eingeladen hat tatsächlich. Vielleicht war es auch nur ein Witz. Ich bin auf jeden Fall nicht hingegangen. Aber ich habe jemandem das erzählt, der auch früher klein, also sag mal so, das war ein Comedian, der aber im kleinen Rahmen, auf nicht Fernsehen und so, sondern im kleinen Rahmen aufgetreten ist, Volksfeste, Dorffeste und alles, was dazugehört. Der erzählte genau das Gleiche, was du auch erzählt hast. Es gibt keine Einladung mehr. Die Leute sagen dann, ach komm, die 350 Euro, die sparen wir uns dann auch, um den noch einzuladen und so. Das ist eben einfach so. Dann habe ich ihn gefragt, wo sind denn diese ganzen Menschen? Also wo sind die, was machen die Menschen, die früher abends mal weggegangen sind? Und dann sagte er, das kann ich dir genau erzählen, weil ich verkaufe nebenbei Versicherungen und sowas alles und bin bei vielen Menschen zu Hause. Und ich habe mich immer gefragt, hier bei uns im Einkaufszentrum um die Ecke im AEZ, sind auch die ganzen Geschäfte machen früher zu, weil sie keine Verkäufer mehr haben. Und da auch da die Frage, wo sind die ganzen Menschen? Und dann sagt er, die Menschen haben seit Corona ein gestörtes Verhältnis zur Realität, ein gestörtes Verhältnis zur Vergangenheit, ein gestörtes Verhältnis auch zu ihren eigenen Ansprüchen. Und haben einfach, sagen wir so, viele Sachen, die für sie gewöhnlich waren und die zu ihrem Leben dazugehörten, haben sie einfach gestrichen. Sie haben einfach die Abendunterhaltung gestrichen. Sie gehen auch nicht mehr essen. Herr Hensler und Herr Melzer irgendwie haben ausgerufen, es gibt jetzt immer, wenn du essen gehst, pro Person 1,50 Energiepauschale obendrauf. Ich meine, das sind alles Entwicklungen, die jetzt mal von der Geschichte her und von der Situation der Politik und alles, das in diesem Land nachvollziehbar ist. Aber das macht den Leuten das Leben unangenehm und sie möchten das nicht mehr. Und man möchte auch, glaube ich, nicht mehr so richtig arbeiten gehen, weil dann holt man sich eben einfach hier Hartz IV ab und inzwischen die Bundesregierung zahlt ja wie bescheuert. Es ist einfach viel von unserem Leben weg. Und wir hier und Gleichgesinnte müssen sich dieses Leben wiederholen.
Ja, das stimmt. Genau das mache ich ja, indem ich von einem Theater zum anderen fahre. Im letzten Podcast, da deckt sich auch wieder eine Erfahrung von jetzt, von dem, was du erzählst. Im letzten Podcast habe ich ja darüber gesprochen, dass ein Theater gesagt hat, nein, wir können nur Künstler ab 60% buchen. Und ich bin da jetzt gewesen, das war ein super Abend. Wir waren irgendwie bei knapp 100 Tickets, das ist eigentlich für den Laden schon gar nicht schlecht. Zumal die eine ganz tolle Lounge haben, wo sie so Sessel hinstellen und alte Stehlampen und so. Der ganze Saal ist voller Lampen und Sesseln und das ist total schön. Es war also ein toller Abend und ich habe das dann natürlich zur Sprache gebracht, weil ich ja immer alles sage auf der Bühne. Und auch wenn ich mich über jemanden ärgere. Und dann sind die aber nach der Show gekommen und haben gesagt, okay, das mit den 60, das ist natürlich schlecht kommuniziert gewesen. Es ist einfach so, dass sie einfach grundsätzlich Schwierigkeiten haben, Künstler zu kriegen, die das Haus voll machen. Weil die, die das Haus voll machen würden, gehen schon eine Etage weiter, die gehen schon ins Fernsehen. Das heißt, diesen ganzen Mainstreaming Leuten ist das Wurst, Kleinkunsttheater, die gehen dann gleich weiter. Die gehen dann gleich in diese Mixed-Show-Comedy-Formate ins Fernsehen und machen eben die großen Sachen nicht. Also da ist es eigentlich genauso. Da die Künstler wollen sich auch nicht unbedingt mehr abackern. Die gehen dann da lieber den einfachen Weg und sterben aber dann sehr wahrscheinlich schneller. Ich stelle das mal in den Raum. Ich glaube ja, dass ein Künstler, der keine Erfahrung on the road hat, und nur 10-Minuten-Clips im Fernsehen macht und nie 2 Stunden mal so durcharbeiten muss, der weiß gar nicht, was das eigentlich ist. Und wenn er dann irgendwann in die Situation kommt, das tun zu müssen, dann steht er auf dem Schlauch.
Ja, und ich glaube noch was ganz anderes. Das ist mir auch nach unserem letzten Gespräch durch den Kopf gegangen. Und zwar, ich glaube, dadurch, dass du die ganze Zeit arbeitest, kannst du das nicht machen, was die machen, die nicht so viel arbeiten, nämlich um sich selber großes Geschrei verbreiten. Und ich glaube tatsächlich, dass du einfach jetzt mal deutlich eins machen solltest, nämlich auch wie die anderen. Da kann man, glaube ich, auch von denen in Anführungsstrichen anderen lernen und von denen, die auch weniger können. Ich würde tatsächlich die Shows, ich würde immer zusehen, dass jemand filmt und dass ich Sätze, die du sagst und wo die Leute sich biegen vor Lachen und die Stimmung in dem Saal zeigen und diese Sätze klippen und diese Clippings permanent posten auf Instagram, TikTok und sonst wo. Du glaubst nicht, was man heute mit so einem banalen Selbstvermarktungsscheiß erreichen kann. Und ich glaube, man muss sich dem, also in diesem Teil des so neuen Zeitgeistes, muss man sich einklinken, das sind die modernen Medien, so funktioniert das. Und wenn jemand 5-mal einen Gag sieht, wo er mitlacht, und blöderweise ist es so, oder guterweise für dich, ist es so, dass die Sachen, da wo du sagst, ne, da lasse ich mich nicht verbiegen und so, das ist ja 90% der Deutschen empfinden das genau so. Diese Ausgrenzung, die da passiert, passiert von einer klitzekleinen, lauten, schreienden, geisteskranken, Sekten, ideologisierten Minderheit. Das, was du machst, ist das, was Deutschland denkt. Ich habe neulich jemanden gehabt, der hat gesagt, scheiße, ich war beim Bäcker, ich habe gesagt, ich hätte gerne Negerkussbrötchen. Da habe ich gar nicht, also so auf Spaß gesagt, ne, sagt er, und da habe ich gar nicht gewusst, was ich damit gesagt habe. Negerkuss ist ja schon verboten, aber ein Negerkuss, der von einem großen, dicken, weißen zerquetscht wird, ist so schlimm, wie es schlimmer nicht geht. Ja, so. Und, aber das ist, die meisten Leute lachen darüber. Die 90% der Menschen sind weder woke noch, wir haben Kenner die Umfrage von dem großen Konzern. Das interessiert die Menschen nicht. Punkt aus, das war's. Und ich glaube, muss man tatsächlich in der Selbstvermarktung, und das ist auch ein Thema für mich übrigens, ich habe auch immer einen Job angenommen, gearbeitet und habe nicht während der ganzen Zeit immer gesagt, dass ich der Geilste bin und immer gezeigt, was ich alles Tolles mache. Und das war ein Fehler, wie ich heute sehe, denn andere Leute betreiben Networking, machen großes Geschrei um sich, können viel weniger und sind auch erfolgreicher. Und ich glaube, man muss sich da, was die Vermarktung anbetrifft, muss man sich anpassen.
Ob du es jetzt glaubst oder nicht, ich denke das immer, weil ich natürlich auch die Kollegen im Blick habe. Es ist nicht so, dass ich denen unbedingt hinterherlaufe oder sie beobachte. Es ist aber so, dass die natürlich in meiner Timeline auftauchen, vor allen Dingen welche, die ich schätze. Und da gibt es zum Beispiel den Liedermacher Falk, der mittlerweile, was weiß ich, 20.000 Follower bei Instagram hat. Ich habe so 6.000. Oder noch nicht mal, doch 6.000 glaube ich. Und ich denke dann immer, ja, der macht das auch. Der macht so Liederausschnitte. Oder Mirja Regensburg, die ich auch sehr, sehr schätze.
Absolut.
Die hat auch immer so 2-3 Sätze. Und dann denke ich, das sollte ich auch mal machen. Aber auch da gibt es ja wieder eine Terrorzelle in mir, die sagt, nein, also für mich, ich werde das tun. Instagram ist... du musst das höher halten. Instagram.
Ich lese dir vor.
Lieber Hörer, er hält gerade etwas in die Kamera. Ich erzähle ihm den Satz zu Ende.
Ich habe ein Kalenderblatt, was ich zufällig dabei habe für unser Gespräch, habe ich in die Kamera gehalten. Da steht drauf: Gute Ideen haben nur dann einen Wert, wenn man sie umsetzt. Ein wirklich dummer Spruch, aber wirklich wahr.
Ja. Das stimmt. Ich habe ganz viele gute Ideen. Aber ich weigere mich, mich den Leuten so vor die Füße zu legen. Ich weiß, das ist blöd. Aber ich werde das auch tun, weil ich das meiner Bühnenfigur Kay Ray irgendwie dann auch schuldig bin.
Aber weißt du was? Du legst dich den Leuten nicht. Das ist eben das, das Gefühl, was wir haben, ist, ich bieder mich an. Genau. Das ist alte weiße Männerscheiße. Die Wahrheit ist, du lässt andere daran teilhaben, wie toll es bei dir ist. Du lädst die ein. Und die Einladung der heutigen Zeit ist ein Beweis deiner Fähigkeit. Und was gibt es, wenn jemand anklickt, da ist ein bunter Vogel auf der Bühne, der sagt eine Sache und der ganze Saal biegt sich vor Lachen. Dann will ich da auch hin. So einfach geht das. Und früher hat man gesagt, das war früher anders. Früher hat man gesagt, da gibt es ein Theater. Das Theater preist jemand an und sagt, ich habe einen neuen Künstler entdeckt und der macht das und das. Und da hat man dem Theater vertraut, weil es das Theater in seiner Umgebung ist, weil es kreativ ist. Das gibt's heute nicht mehr. Heute gibt's ganz viel Gelaber von hohlen Fritten. Und du bist keine hohle Fritte. Du hast ja was zu bieten. Nur wenn man immer nur von hohlen Fritten hört, dann merkt man gar nicht, dass es da die ganz leckeren handgemachten Pommes um die Ecke gibt. Und das bist du. Du bist die handgemachte Pommes. So.
Ja, sehr schön. Danke.
Also apropos Künstler. Kleiner Übergang. Hast du gehört, was gerade mit Til Schweiger passiert?
Ja, das habe ich gehört. Mein Anwalt, von dem ich ja immer gerne mal spreche hier, der hat neulich gepostet. Ich war am Überlegen, ob ich mir einen Porsche hole. Jetzt wird's aber dann doch ein Manta. Und ich habe das nur am Rande. Ich bekomme ja momentan, wie ich ja schon seit mehreren Podcasts erwähne, Dinge nur am Rande mit, weil ich Überschriften lese und bei Twitter bin. Ich tauche da nicht so ein. Aber ich weiß, dass mit einem Mal Til Schweiger in Ungnade gefallen ist. Aber ich weiß, wenn ich ehrlich bin, nicht warum.
Ich kann es dir erklären. Also, ich erzähle mal kurz die Geschichte von Til Schweiger. Til Schweiger eignet sich hervorragend, um sich über ihn lustig zu machen, weil er so ein bisschen nuschelt. So, Til Schweiger war nie ein großer Darsteller. Aber der liebe Til Schweiger hat Millionen, zehnfach Millionen und Millionen Menschen unglaublich tolle Stunden bereitet. Als Produzent und manchmal auch als Schauspieler. Das war's. Til Schweiger hat zumindest was, sag mal, in der Internationalität bewertet, die besten Tatorte abgeliefert, seit Schimanski wahrscheinlich. Das waren Tatorte, die waren wie amerikanische Krimifilme. Was hat man gemacht? Auch da hat man ihn kritisiert, auf ihn rumgehauen. Dieser Mann ist einer der, wenn nicht der erfolgreichste Produzent Deutschlands, der unfassbar vielen Menschen unfassbar viel Glück bereitet hat. Punkt. Das war es erstmal zu ihm. Jetzt. Natürlich, wie alle Künstler, die haben Ups and Downs, die übertreiben es manchmal. Wir beide genauso. Ich bin nicht mal Künstler, ja. Ich habe mir die Nase gepudert. Ich habe was für einen Scheiß habe ich gemacht in den 80er Jahren. So, das gibt so Phasen. Und dann hat man Freunde und dann hat man auch Selbsterkenntnis und alles das. Und irgendwann geht man da auch raus. Bei Till ist es schon so, der trinkt gerne ein. Ja, das stimmt. Und ich glaube auch sicher, wenn jemand erzählt, der war am Set und war nicht ganz nüchtern, glaube ich. Aber am Ende zählt, was rausgekommen ist. Und dann fing es plötzlich an. Ja, der Til Schweiger benimmt sich am Set wie Dreck. Danach hieß es, der Til Schweiger hätte Frauen angedattelt und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, wenn jetzt Leute ankommen, ja, und da bin ich wirklich skeptisch und ich bin absolut für Gleichberechtigung. Ich habe nie in meinem ganzen Medienleben irgendwelche Frauen, Männer angedattelt, sexuell ausgenutzt. Ich habe auch keine Menschen angebrüllt, weil ich ein anderer Mensch bin. Aber ich kann total verstehen, und wir alle lachen ja über die Klaus-Kinski-Imitationen und so. Ja, der ist durchgescheppert gewesen, aber heute lachen wir drüber. Ich kann verstehen, dass wenn ein Regisseur am Set ist, und er hat die Verantwortung und die Kohle läuft und die sind nicht konzentriert und dann brüllt er auch mal rum, dann ist er auch mal ungerecht. Das gehört zum Wesen des Künstlers. Extrovertiertheit gehört zum Leben des Künstlers dazu. Ich sage null, dass das richtig ist. Ich sage null, dass es okay ist, der Hauptdarsteller mit der Hand auf den Arsch zu klatschen. Ja, hat man früher aber so gemacht. Ich bin mit Horst Wendland befreundet gewesen, den größten deutschen Produzenten, der alle Otto-Filme gemacht hat, Edgar Wallace-Sachen gemacht hat damals und so. Der Typ war sowas von rustikal, man macht sich keine Vorstellung. Aber ein Genie. Und natürlich schlägt er über die Stränge und benimmt sich auch mal scheiße aus heutiger Sicht. Damals war das völlig in Ordnung. Und dass man jetzt anfängt, den Til Schweiger, der von sich reden gemacht hat, weil er auch mal politisch ganz, ganz gerade seine Meinung sagt. Und ich sage null, dass er recht hat. Ich sage null, dass es die einzige Meinung ist. Hat er auch nie für sie. Er hat nur seine Meinung gesagt. Er hat sich getraut, in der Corona-Zeit auch mal vernünftige Seitenblicke zu geben. Er hat sich getraut, was die Flüchtlingsfrage betrifft, mal was dazu zu sagen. Finde ich völlig in Ordnung. Und jetzt hacken sie auf ihm rum, weil sie wieder einen haben. In der gleichen Zeit läuft Manta Manta im Kino und zwar länger als die meisten anderen deutschen Filme. Was am Rande noch passiert ist, ist eine Autorin, die er, kenne ich persönlich, die damalige Freundin des Programmdirektors vor mir bei ProSieben, Die hat gute Bücher geschrieben, richtig gute Bücher. Und die hat Till dann zu Filmen gemacht. Und die haben das zusammen gemacht. Und die hat dann so eine Geldforderung gehabt. Und dann kam so eine schlechte Stimmung auf, weil der Till irgendwie angeblich ihr nicht genug gegeben hat. Auch da, Mädel, hättest du früher vernünftig verhandelt und einen klaren Deal gemacht und das Ding vernünftig geclosed, wäre es nicht passiert. Jetzt im Nachhinein, okay, zieh ihn vor Gericht, mach da eine Mediennummer draus, finde ich schon unsauber. Hätte man sich so einigen können, hätte er vielleicht auch was machen können, weiß ich alles nicht. Geht uns ehrlich gesagt auch einen Scheißdreck an. Aber das, was jetzt da passiert, einen Menschen so zu fällen, nur weil er bekannt ist, das ist wie, dass im Moment gerade Herr Döpfner, ne, er möchte ja auch nicht, dass über ihn geredet wird, er hat aber davor über Frau Weidel geredet. Da passiert im Moment viel und ich finde es sehr unwürdig und es ist für mich so ein bisschen so der Anfang des Internets. Wir nutzen das, um Menschen niederzumachen. Ich finde das ganz, ganz, ganz bitter und ich möchte einfach nur sagen, ich kenne Till auch persönlich, ich habe mit dem nie groß was zu tun gehabt, ich habe auch nie ein Problem mit ihm gehabt, ich habe auch nie Liebe mit ihm gehabt oder so, ja. Aber es ist ein feiner Kerl und ein richtig guter Film- und Fernsehhandwerker. Punkt.
Interessant ist, dass wir ja beide anscheinend den Gedanken haben. Die Frage, die sich bei mir stellt, ist, meinst du, dass er unbequem war? Das schwingt doch immer so ein bisschen mit. Ich habe nämlich mal ein Interview gesehen zur Flüchtlingszeit 2015, 16 irgendwie so. Da hat er sich ausgemehrt in einer Live-Sendung und hat richtig, wirklich, richtig gekotzt und hat gesagt, das geht überhaupt nicht. Und da müssen wir müssen die besser aufnehmen, da muss mehr gemacht werden, der Staat versagt, was ist denn das für ein Scheiß? Das hat er per Telefon, also so per Telefonbild, also per Zoom-Zuschalte, hat er das gesagt. Dann, und er hat das echt sehr heftig und hat sich wirklich empört. Dann hat man darüber diskutiert, teils auch über den unsachlichen Ton von Till. Und dann war er 10 Minuten später wieder auf Bild und da hat er dann gesagt, ja, er möchte sich zunächst mal entschuldigen dafür, für seinen Ton und das war dann doch vielleicht ein bisschen viel. Also richtig, wo man gemerkt hat, irgendjemand hat ihm gesagt, du magst ja recht haben, aber das ist so nicht in Ordnung. Also so ein Manager, weißt du, so als wenn er daneben ja. stand und sagt, das musst du im nächsten Gespräch wieder gerade rücken, sonst rücken sie dir auf die Pelle. Mein erster Gedanke war, als ich gehört habe, dass Till Schweiger jetzt da durchs Land gejagt wird, mein erster Gedanke war, naja, der wird sich privat weiter so geäußert haben, wie er die Dinge sieht. Und er sieht ja. sie halt eben oft nicht zeitgeistesgestört. Und ich glaube, das ist ihm zum Verhängnis geworden.
Ja, wenn du heute guckst, ne, nur mal also zu dem Thema Flüchtlinge, weil du es gerade erwähnt hast. Ne? Also der Till hat vor 8 Jahren hat er das gesagt. Das hat man damals nicht gesagt, weil Frau Merkel hat ja gesagt, wir machen die Arme weit auf und retten alle. So, wenn ich heute in die Zeitung gucke, nur ein ganz grober kleiner Überblick, ja. Berhan S. stach 2 Schülerinnen in Berlin nieder. Messermann war Polizei bekannt. Dieser Mann, 15, soll ein Mädchen vergewaltigt haben. Der Typ sieht aus wie 27. Ich bin in Herne und muss jemand umbringen. 15-jährige syrische Auftragskillerin schrieb kurz davor vor der Tat. Unternehmen flüchten aus Deutschland bei seinem Heizhammer für Habeck auf Expertenrat. Und als letztes verstörendes Video von Ex-Freiburger Idurisso. Wir nennen die Gangbang-Alter. Das sind einfach Meldungen, ganz normale Meldungen von heute. Till hat damals gesagt, genau das, was du eben auch zitiert hast, und das ist völlig meine Meinung und auch übrigens Meinung der Mehrheit der Deutschen, man soll Menschen retten, man soll Menschen helfen, man soll Menschen aufnehmen, jeder soll tun, was er kann. Aber es hat doch keinen Sinn, völlig unkontrolliert, in einem Ideologierausch jeden Vollpfosten hier reinzulassen, ohne Prüfung, sogar mit gefälschten Ausweisen, wie es Frau Baerbock initiativ gemacht hat und jetzt innerhalb der jetzt von der SPD, da von der Frau Faeser auf den Kopf kriegt dafür, die genauso fragwürdig ist. Das ist unkontrolliert. Und das Unkontrollierte macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, dass in einer Grundschulklasse 60% der Kinder kein Deutsch mehr sprechen in manchen Bereichen. Das macht keinen Sinn und das muss man ansprechen. Wenn man es nämlich nicht anspricht, dann passiert das, was ich eben gerade vorgelesen habe. Und das waren nur heute Überschriften aus der Zeitung.
Ja, das ist völlig irre. Das ist völlig irre, aber es passt natürlich in die bekloppten Anstalt Deutschland. Ja. Was mir aufgefallen ist, das ist übrigens ein netter Tweet, den ich gelesen habe von Herrn Gerd Bührmann. Also ich kann ihn jetzt nicht wörtlich wiedergeben. Claudia Roth hat ja gesagt, die Sache von Till Schweiger muss lückenlos aufgeklärt werden. Das hat Claudia Roth nicht ein einziges Mal gesagt, als plötzlich SS-Uniformen und Hakennasen bei der Documenta in Kassel auftauchten. Ja. Da hat sie nicht um lückenlose Aufklärung gebeten. Das waren alle anderen.
Ja, da hat sie auch nicht, sie hat auch nicht um lückenlose Aufklärung gebeten, als rausgekommen ist, dass Annalena Baerbock und andere Menschen ihre Lebensläufe gefälscht haben. Sie hat auch gar nicht 0,0 darauf bestanden, dass lückenlos aufgeklärt wird, dass Frau Baerbock Bücher schreibt, die sie dann nicht geschrieben hat, aber auch nicht mal selber gelesen hat, weil sie nämlich gar nicht weiß, was drinsteht in ihrem eigenen Buch. Alles das wird nie lückenlos aufgeklärt. Dass Herr Habeck in seinem eigenen Ministerium, weiß ich, weil ich da jemanden kenne, erstens unbeliebt, zweitens nicht bekannt ist, weil er nur mit einem Klüngel rumhängt und drittens auf jeden Ratschlag von Experten pfeift, das wird nicht lückenlos aufgeklärt. Es wird gar nichts lückenlos aufgeklärt. Es wird auch nicht lückenlos aufgeklärt übrigens, dass diese ganze Wärmepumpengeschichte ja finanziert wird von genau zwei Stiftungen, die ganz harmlos aussehen, weil die eine heißt irgendwie Children Care, bla bla bla, und die andere ist irgendeine Umweltstiftung. Die werden aber bezahlt von einem britischen Multimilliardär, Immobilienmultimilliardär, der sozusagen sein Geschäftsfeld von England auf Europa ausweiten will. Was der braucht ist, er möchte gerne Eigenheime kaufen. Mit dieser Wärmepumpenscheiße, er finanziert diesen ganzen Krempel, er finanziert diesen ganzen Hype um die Wärmepumpe, die gar nicht so öko ist übrigens, muss man auch wieder sagen, genauso wie die ganze Stromgeschichte hier völlig daneben ist. Der Typ möchte, dass ein Hausbesitzer ist ja jemand, der unantastbar ist, weil ihm gehört sein Haus. Den kann man nicht kontrollieren. Der hat ein Haus und da wohnt er. Und wenn das abgezahlt ist, war's das. Ansonsten gibt's da Verträge und da wird das sauber abgezahlt. An den kommst du nicht ran. Mit dieser Heizpumpennummer stürzt du diese Menschen in Schulden. Die können sich ihr Haus nicht mehr leisten. Das Haus muss unter Wert verkauft werden. Und dann kommt der britische Milliardär, weil genau das will er nämlich. Das Ziel von ihm ist, Pleite, also Menschen, die pleite gehen an ihrer Immobilie, deren Immobilien aufzukaufen, um das Gleiche, was er in England macht, auch in Europa zu machen. Das kannst du alles recherchieren. Will Frau Roth das auch lückenlos aufklären? Nein. Die scheiß drauf. Es ist ihr völlig wurscht. Es ist dieser ganzen Politik komplett wurscht, was die Wahrheit ist.
Und wieder siehst du mich ziemlich entsetzt vor mir selber. Und ich will mich hier nicht als Engel hinstellen. Aber trotzdem denke ich, wenn du mir so etwas erzählst, denke ich, meinst du, das ist wirklich alles so gemein?
Also dass der Typ diese Stiftung vollfinanziert. Und dass dieser Greichen-Clan, ne, der hinter dem Habeck und diese ganzen Familienverbindung da, das ist nicht ganz richtig geschildert worden. Viele sagen jetzt so, ja, also die hätte man alle ganz viele Bewerbungen prüfen müssen, nicht in allen Positionen. Also es gibt auch Positionen, wo man einfach Leute einstellen kann, als Berater sowieso. Fakt ist aber, dieser Clan, der dahinter ist, der benutzt Herrn Habeck als ein, das ist nichts weiter als der Star in einem schlechten Buch. Du kaufst dir einen Tom Cruise, hast ein richtiges scheiß Drehbuch, weil du unbedingt einen Film drehen willst, ja. Und dann nimmst du den Tom Cruise und damit probierst du es zu verkaufen. So haben sie Baerbock und Herbeck. Die sehen irgendwie niedlich knuddelig aus, ja. Und der Deutsche ist ja, oder beziehungsweise die Welt ist ja so oberflächlich und dumm, dass es nur noch auf Optik ankommt und so. Und dass man gar nicht mehr auf die Inhalte richtig hört. Hauptsache die sind nett und so. Und dann ist es so, die sind eingesetzt. Die werden bezahlt. Das kann man prüfen. Du musst nur gucken, wem diese Stiftungen gehören. Das ist alles ganz offen und leider gibt es immer wieder nur eine Partei, die sich darum wirklich kümmert, weil die alle Angst davor haben. Aber wenn sie es dann sagen, siehst du jeden Track-Record, du siehst, wer hinter den Stiftungen steht, du siehst genau, wo die Kohle herkommt. Das ist so. Es ist so. Sie verarschen uns. Andersrum. Ich glaube, dass das Habeck zum Beispiel persönlich, der ist einfach komplett unfähig und schlecht beraten und absolut beratungsresistent, weil er lässt sich ja nur einseitig beraten. Das ist einfach so. Und das ist so die Welt. Ich glaube, ich glaube nicht an die große Weltverschwörung, weil das ist so komplex, das kann keiner steuern. Das glaube ich nicht. Aber wenn du siehst, was in der Welt zurzeit passiert und wie die Medien ausgenutzt werden und zum Beispiel jetzt auch so Abschaffung von Bargeld und diese ganzen finsteren Pläne, die da so im Geheimnisvollen passieren, ne, damit wirst du 100% kontrollierbar. Ich will nicht kontrolliert werden. Also ich lebe in einem Land und bin froh, dass wir in einem Land leben, wo wir eigentlich das Recht haben, frei und selbstbestimmt zu leben. Und ich möchte nicht, dass ich kontrolliert werde. Ich möchte nicht, dass jemand mir irgendwo Geld ab, was ich habe, mir wegnimmt oder irgendwo parkt oder mir nicht zugänglich macht. Ich möchte das nicht. Es geht auch keinem was an, ob ich mir ein Eis kaufe oder ob 5 Eis kaufe oder 47 Eis kaufe. Ich möchte nicht, dass meine Krankenkasse mich anruft und sagt, du hast zu viel Eis gefuttert. Ich möchte das nicht.
Ja, das ist das Problem, dass man tatsächlich, wenn man das sich ein bisschen länger damit beschäftigt, mit all diesen Dingen, dass man dann tatsächlich feststellt, dass all das, was früher als Verschwörung galt, tatsächlich wahr wird. Also die Abschaffung des Geldes habe ich 2015 in einem Buch aus dem Kopfverlag. Der Kopfverlag ist ja ein Verlag. Da darf man keine Bücher kaufen. Und da habe ich ein Buch, ich fand es einfach irgendwie spannend. Da ging es um die Abschaffung des Geldes mit Argumenten, was dafür und dagegen. Und da waren Sachen drin, die waren schon hanebüchen, aber die treten jetzt halt ein. Genau das, was passiert ist. Dass man, was weiß ich, die 500-Euro-Scheine gibt es nicht mehr und all diese Dinge. Damit hat sich das Buch beschäftigt. Das fand ich sehr interessant. Ja, gibt's denn gute Nachrichten? Eine Sache habe ich noch. Und zwar, was ich interessant finde, ist die andere Seite, diese Woken-Leute, die sind ja nicht erwacht. Eigentlich sind das Schlafmützen, ist mir aufgefallen. Woke heißt ja erwachen. Und ich glaube, die schlafen gemütlich in ihrer Bubble vor sich hin. Die sind nicht aufgewacht. Die denken, sie leben in einer besseren Welt. Dabei leben die eigentlich nur im Schlafzimmer. Denn ich bin gestern hier aufgetreten in Marburg. Und das letzte Mal ist ja eine Universitätsstadt in der Waggonhalle in Marburg. Und das letzte Mal sind da dauernd Leute aufgestanden und gegangen. Also wenn dann, was weiß ich, Negerkuss kam oder ein ganz sexistischer Witz, von denen ich ja immer welche in meinem Programm habe, dann standen immer ein oder zwei auf und die gingen. Und das waren alles so junge Studenten. Und dann nach der Show hatte ich ein Interview. Das waren auch zwei Studenten, die haben für die Studentenzeitung geschrieben. Die haben das natürlich total runtergemacht, aber die konnten mich nicht zerstören, weil ich Argumente hatte. Dann haben sie in diesem Artikel geschrieben, na ja, also Kay hat ja und so, also der hat dann, also wir würden jetzt nicht sagen, es ist ganz schlecht, aber wir würden nicht empfehlen, ein zweites Mal hinzugehen. Das fand ich ganz interessant. So, weil wir diese Lauferei hatten, habe ich gestern Abend, als ich auf die Bühne kam, habe gesagt, guten Abend. Studenten bitte am besten gleich gehen. Aber wenn Sie sich entscheiden sollten, doch zu bleiben, möchte ich Ihnen eine Triggerwarnung aussprechen. Die lautet, Kay Ray ist im Haus. Das bedeutet, ich bin Ihr Trigger. Wenn Sie Triggerwarnungen brauchen, gehen Sie gar nicht zu Kay Ray, der umfasst alles, was es an Triggerwarnungen gibt. Und der Witz ist, als ich gesagt habe, nicht, dass wir hier heute Abend wieder die Lauferei haben, wie beim letzten Mal, haben 20 Leute schon gelacht, weil die wohl dabei waren. Und ansonsten hatten wir, was weiß ich, 100 Leute hier im Haus. Und wir hatten einen so wunderschönen Abend, dass ich gedacht habe, selbst der letzte Abend, den ich hier hatte vor einem Jahr, so lustig, wie das da war, aber wenn immer ein oder zwei Leute gehen, dann beschäftigst du dich als Künstler dann doch irgendwie damit, mein Gott, nochmal, bin ich denn jetzt so falsch, dass hier alle 3 Minuten jemand rausgeht? Und das war gestern gar nicht. Gestern war das wirklich 3 Stunden Party. Die Leute, da gab es zwischendurch eine Frau, die gesagt hat, ich kann nicht mehr, weil die so eine Lachsalve hatte. Und ich erinnere mich daran, dass das im letzten Jahr war das eigentlich genau so lustig. Aber es wurde eben immer unterbrochen von wieder ein, zwei Leuten, die entsetzt aufstanden und gingen. Und das macht dann doch immer so einen Cut in einem, weißt du?
Weißt du, das ist so. Früher war das so, da gab es, ich glaube, es gab sogar ein Lied zu dem Thema, da ist man irgendwo gekommen, um zu bleiben. Heute gibt es Menschen, und das ist genau diese LGBTQ, Vogue, Bla, Gendern, Schnickschnack, Generation, Klimapanik, letzte Generation, wir werden alle sterben, die Welt geht unter, Blödsinn. Die, und das ist echt irre, die kommen zwar, um zu kleben, also auch da, um zu bleiben, so ein bisschen auf der einen Seite, aber sie gehen zu solchen Veranstaltungen, also gerade zu solchen Veranstaltungen wie bei dir, und das siehst du auch dem anderen Palmer, dem Bürgermeister, ja, die gehen hin, um zu gehen. Und zwar, die gehen hin, um demonstrativ zu gehen. Ich schwöre dir, es gibt übergewichtige Menschen, die gehen in deiner Show und warten auf den Witz über Übergewichtige, um dann demonstrativ zu gehen. Und um dann die Geschichte zu erzählen, Social Media, Selbstdarstellung, denn darum geht es, einzig und allein darum geht es, sich als besser Mensch, als gut Mensch, als höher moralisch stehend darzustellen. Ich war da, ein Riesenskandal, Kay Ray hat einen Witz über Dicke gemacht, ich bin gegangen. Und dann stehen darunter 600 Leute, du bist doch nicht dick, du bist wunderschön, wie du bist, wie hast du richtig gemacht, toll, lass uns eine Partei gründen, lass uns den Kerl bringen am besten. Genau das. Die kommen, um zu gehen, ich schwör's dir, die verabreden sich sogar, um zu gehen.
Ich habe neulich einen Politiker getroffen, der saß bei meiner Frau im Friseursalon und der hat gesagt, ich habe heute ein Meeting in Berlin. Da ist Ricarda Lang, deine Freundin, auch dabei. Sag ich, ja und? Ja, das sagte, ich werde dann sagen, ich hätte noch eine Frage an die Runde. Ist das nicht schön? Ich hätte gerne noch eine Frage an die Runde. Ja. In die Runde. Das ist so geil. Ich finde das sehr lustig.
Kennst du den Witz, wo sie drauf ist mit ihrem Ehemann nach der Hochzeit? Und dann jemand ihn fragt, wohin geht denn die Hochzeitsreise? Und dann sagt er auf den Brocken und dann sagt die Antwort, ja, das weiß ich, aber wo geht die Hochzeitsreise hin?
Sehr schön.
Ja. Was Erfreuliches, sollen wir noch was Erfreuliches, ein bisschen traurig Erfreuliches reden?
Das ist auch traurig erfreulich, das ist spannend.
Also, ja, wie soll ich sagen, die Konzertsaison ist eröffnet, so würde ich mal anfangen. Und ich gehe ja ganz, ganz viel und gerne mit meiner Frau zu tollen Konzerten. Und jetzt Corona war ganz schlimm, war für mich wirklich ganz schlimm. Ich habe Neujahr, da ist immer auf Arte, sind dann so Konzerte zu sehen, oder auf Dreisat sind immer Konzerte zu sehen. Und da habe ich da weinend vor dem Fernseher gesessen, weil diese ganzen schönen Konzerte nicht mehr stattgefunden haben für 2 Jahre. Das hat mich wirklich belastet, weil für mich ist Konzerte so wie früher Drogen sozusagen. Das habe ich schon mal gerne ab und zu und auch gerne mal ein bisschen öfter. Und gerade tolle Konzerte eben. Wo viel Liebe und Gemeinschaftssinn da ist und so. Naja, Elton John hat ja vor 3-4 Jahren gesagt, er geht auf Abschiedstournee und dann habe ich natürlich sofort Karten gekauft. Die besten Karten habe ich bekommen in Bremen. Ganz viel Geld ausgegeben, erste Reihe. Wir durften viel früher kommen. Dann haben wir seinen Klavierstimmer kennengelernt. Der hat uns erzählt, dass alle seine Klaviere weibliche Vornamen haben und dass er heute mit, Agathe spielt oder so. Dann durften wir uns an das Klavier setzen, ohne anfassen, aber wir durften ein Foto da machen. Wir haben so eine Sonderbehandlung bekommen. Wir saßen in der ersten Reihe. Elton John in der ersten Reihe. Es war ein wunderschönes, unglaublich tolles, 2,5 Stunden langes Best-of Elton John Konzert. Ganz großer Moment. Wir sind beseelt nach dem Konzert in den Zug gestiegen und wieder nach Hamburg zurückgefahren. So. Das war so schön. Und wir wollten nicht akzeptieren, dass es wirklich das letzte Konzert ist, weil er tatsächlich auch Abschiedstournee ist. Die ist zugegebenermaßen sehr lang, aber es ist trotzdem seine letzte Tournee. Dann kam Corona. Wir hatten noch Karten für Hamburg geholt, kam Corona. Die Karten waren für 2020. Das Konzert fand jetzt also statt. Zwischenzeitlich übrigens, letztes Jahr nämlich, war Elton John mit dem gleichen Programm nochmal im Hyde Park in London. Wir fahren ja immer im Sommer in den Hyde Park und gucken da die Konzerte. An 3 Wochenenden spielen da richtig fette Acts immer. Und dann ist immer so, dass man den ganzen Tag im Hyde Park, geht um 14 Uhr schon hin. Abends ist der Hauptact und davor spielen aber 3, 4 weitere Bands noch. Dieses Jahr zum Beispiel Take That, Pink, Bruce Springsteen, Joe Jackson, Blackpink, diese K-Pop-Band und super Programm immer und immer ganz, ganz viele kleine Bands noch dazu, jeweils hinter den Hauptacts, also großartig so. Da kam also auch Elton John und wir haben das Konzert, was wir in Bremen gesehen haben, nochmal im Hyde Park gesehen. Absolutes Highlight, aber wir hatten ja noch unsere Karten.
Kleine Zwischenfrage. Ja. War das Konzert wirklich deckungsgleich? Spielt er das... Also kannst du vielleicht nach dem Zeitraum nicht mehr sagen. Aber ist das Programm fix?
Ja, das Programm ist grundsätzlich fix, besonders weil es eine Inszenierung ist. Es ist wie ein Film. Also du kannst den Film auch nicht in andere Reihenfolge gucken, sondern es ist tatsächlich so, du fängst an. Es gibt da auch Geschichten in der Entwicklung von Elton John, die er dann erzählt. Dann kommt hier der Hit, dann 2, 3 ruhigere Sachen und so. Ein bisschen anspruchsvolle Sachen, eine ganz lange Nummer, wo viel improvisiert wird. Da wird auch anders improvisiert, aber es ist schon eine Gesamtinszenierung komplett. Die übrigens in einem Bilderrahmen, also die Bühne ist ein riesig großer goldener Bilderrahmen, wo oben links das Gucci-Logo drin ist, was mich persönlich natürlich besonders gefreut hat, weil die beiden John und Gucci verbindet auch sehr viel.
Sehr schön.
Tatsächlich da ein Gucci-Logo drin, ja. Auf jeden Fall, wir hatten noch diese Karten. Und jetzt war es endlich soweit, nach 3 Jahren Elton John in Hamburg in der Barclaycard. Und das Ganze fand am letzten Dienstag statt. Wir also hin, wir hatten 3 ganz tolle Karten. Meine Frau, unser Jüngster und ich. Und wir hatten noch 2 Billigkarten, weil wir die zu spät gekauft haben für unseren großen Sohn und seine Freundin. Und dann hat meine Frau gesagt, komm, lass die Kinder irgendwie in die guten Plätze gehen. Wir haben es ja schon 2-mal gesehen, ne?
So. Oh, wow.
Haben wir dann gemacht.
Also und die Kinder, Kuss an deine Frau. Ja. Das finde ich ja super. Hätte ich nie gemacht.
Ich hatte leichte Geburtsschmerzen, aber sie hat ja recht. Insofern, was soll man gegen anreden, wenn jemand recht hat? Und ich bin auch so alt, dass ich nicht mehr mache. Insofern alles gut. Dann haben wir hätten eigentlich auf dem Oberrang gesessen. Wir sind aber einfach mal dahin gegangen, wo die Kinder sind und haben uns dann so seitlich hinter die Bühne gestellt, da wo eigentlich abgesperrt ist, wo gar keiner. Da hatten wir Platz. Der Sound war super und wir konnten Elton John von hinten über die Schulter blicken. Da haben wir gesagt, komm, wir bleiben einfach hier, wir gehen jetzt nicht mehr hoch, weil dieses Videozeug und so interessiert uns nicht. Wir hören uns das Konzert da an, dann sehen wir auch die glücklichen Kinder ein bisschen und wir haben Platz. Also es ist ja total toll, dass du da schräg hinter der Bühne stehst und siehst trotzdem alles, außer die LED, siehst den Elton spielen, er hat auch immer zu uns hingewunken, alles fein, so. Und dann passierte Folgendes, dann ist mir bewusst geworden, bei Lied 2, dass das letzte Konzert ist, was ich in meinem Leben von Elton, ich kriege jetzt schon wieder feuchte Augen, dass mein letztes Konzert ist, was ich von Elton John in meinem Leben sehen werde. Und es hat mich so unfassbar traurig gemacht. Und dann war ich aber sehr tapfer, das ganze Konzert über, und habe trotzdem richtig schön mitgemacht. Aber es ist immer im Hintergrund, bei jedem Lied, was ich kannte, jetzt siehst du meine Augen. Aber jedem Lied, was kam, wollte es wieder raus, sozusagen, die Traurigkeit darüber. Und dann spielte er My Song. Und da war es zu spät. Wenn ich jetzt dran denke, er hat Rotz und Wasser geheult. Ich habe aber wenigstens eins gemacht. Ich habe das Handy genommen und habe es umgedreht und habe mich selber dabei gefilmt. um mir selbst dran zu erinnern, an diesen schönen, das war irgendwie schön, aber es war irgendwie auch ganz traurig. Und dann war es wieder ein wunderbares 2,5-Stunden-Konzert. Wir sind komplett beseelt rausgegangen. Die Kinder waren, es war alles toll. Es war wirklich großartig. Und dann ist mir eingefallen, an diesem Sonntag gehe ich zu Roger Waters. Das letzte Mal Pink Floyd live. Dann gehe ich in Hyde Park und sehe Pink. Die sehe ich nochmal wieder vielleicht. Dann sehen wir Take That. Hoffentlich nicht das letzte Mal, auch im Hyde Park. Und irgendwie habe ich gedacht, man wird langsam alt mit seinen Stars und dann wird das alles immer weniger irgendwie. Das Rolling Stones Konzert letztes Jahr war auch wahrscheinlich schon das letzte, das im Hyde Park war. Und irgendwie ist das ganz doll traurig, finde ich.
Ja.
Jetzt kommt aber das Tolle. Ich habe noch eine tolle Geschichte. Was das Tollste an dem Konzert war, außer meine eigenen Gefühle und alles das Tollste war Folgendes. Jeder in diesem Saal, 12.000, 13.000 Leute, jeder hat mal ein Foto gemacht, ein bisschen gefilmt. Aber weißt du was? 95%, würde ich sagen, des Konzerts hat Elton John nur in glückliche Gesichter geguckt. Dieses Elend mit diesen Handys hochhalten und alles filmen, ne, gab's nicht. Ich habe auch. Wir haben zwei, drei kleine Filmchen gemacht, aber immer auch nur eine Minute. Ansonsten haben wir das Konzert genossen. Wir haben also wenn du nicht filmst, dann geht es in die Seele, ins Herz und du hast es für dein Leben da. Und das haben irgendwie diese ganzen Menschen in diesem Saal, haben alle irgendwie diesen Moment so respektiert und diesen Mann so respektiert und diesen Event und den Moment so genossen, dass sie das Film vergessen haben. Das war so toll und ich bin dem Hamburgern so dankbar dafür. Wahnsinn.
Das ist, glaube ich, aber es ist auch eine Generationssache. Also ich habe da drei Dinge. Einmal war ich bei Rihanna, das hat mich total verstört. Das ist schon, vier Jahre her. Da haben die Leute nicht Rihanna gefilmt, sondern sich.
Ja. Und Rihanna im Hintergrund.
Ja, genau, das hat mich völlig verstört. Das gibt's doch gar nicht. Standen immer so Pärchen und so Frauen auf. Und dann hatten die Kamera, hielten die so hoch, also das quasi das Handy. Und dann haben die sich umgedreht. Und dann, das ist ganz eigenartig, immer sich und dann Rihanna im Hintergrund. Dann kam das Kate Bush-Konzert, wo ich ja sehr dankbar bin. Ich habe nach jedem Lied geheult, weil ich dachte, das ist das einzige Mal, dass ich diese Frau live erleben werde und auch eben das letzte Mal, weil die nach 35 Jahren ein Konzert gegeben hat. Und die hatte vorher drum gebeten.
Ja.
Da hast du nicht ein einziges Handy gesehen. Es gibt ein paar Aufnahmen, wo du dich fragst, wie haben die Leute das gefilmt im Internet, aber es gibt ansonsten keine Live-Videos davon. So, und dann weiß ich letzte Woche, ich glaube 21 Pilots, irgendeine Band hat ein Konzert begonnen und hat gesagt, packt eure fucking Handys runter und konzentriert euch auf das Konzert, genießt das Konzert. Und das ist eigentlich ein Gedanke, auf wo wir hin sollten wieder.
Ja, es ist, die neue Generation, ich meine, der nächste Schritt bei dir wird übrigens sein, dass die vorhin erwähnte dicke Frau sich hinsetzt, wartet, bis der Witz über eine dicke Frau kommt, um dann empört aufzustehen und zu gehen, aber sich dabei filmen. Das ist der nächste Schritt, weißt du? Die hält sich das Handy vors Gesicht und sagt, jetzt ist aber Schluss, der hat eben gerade das gesagt, jetzt gehe ich hier aber raus. Die wird
ja.
Die Form dieser Selbstdarstellung. Ich glaube, die Kids kennen das tatsächlich nicht anders. Also es ist ein bisschen so ein Problem, dass die das nicht anders kennen. Aber also von mir könnte man sozusagen lernen, ein Konzert im Herzen hält länger als ein Konzert auf Band.
Das ist ein sehr kluger Spruch.
Das ist wirklich so. Es ist also, ne, diese Momente, wir haben mit Elton John, muss ich mal sagen, weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, wir haben mit Elton John in den, wann war denn das, so 2010, 2012, irgendwann in der Gegend, waren wir in Köln beim Konzert. Und meine Frau sagte, der war also in Köln, und meine Frau sagte, Mensch, Elton John, hast du gesehen, der ist hier. Und ich sagte, oh Scheiße, ich guck mal nach, ob ich Karten kriege. Und dann gab es nur noch Karten, irgendwie in der dritten Reihe, für damals wahnwitzige 400 Euro. Wahnwitziger Preis damals. Also so wie heute 2000 oder so. So habe ich gekauft, ne, weil meine Frau Freude machen und so selbstverständlich. Dann sind wir dahin, dann fing das Konzert an, war so Best-of-Tour irgendwie auch. I'm Still Standing und so, ne, alles geil, alles wunderbar, Riesenparty gehabt. Und irgendwann so im letzten Drittel des Konzerts kommt jemand mit einem Seil und macht das Seil an der Bühne fest. Dann geht er in das Publikum hinter die Reihe 3, also hinter uns, und geht mit dem Seil hinter uns längs und macht das Seil auf der anderen Seite der Bühne wieder fest. Und dann sag ich zu Kirsten oder Kirsten zu mir, weiß ich nicht mehr, ich glaube, wir dürfen auf die Bühne. Und dann schoben sie eine Treppe an die Bühne und wir mit den teuren Karten, ja, durften auf die Bühne. Kirsten und ich haben das als erstes geschnallt. Und dann passierte Folgendes. Dann saß Elton John am Klavier. Links neben ihm stand ich. Rechts neben ihm stand Kirsten. Direkt neben ihm. Ich rede von 10 Zentimeter. Und dann ging das Lied los. Und wir haben alle in die Köln Arena gesungen. Wir mit Elton zusammen. Saturday, 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 Saturday.
Oh, Wahnsinn.
Das war so toll. Und damals gab es keine Handys und nichts. Und wir können immer davon erzählen. Und wenn ich davon erzähle, dann weiß ich genau noch, wie das war. Wir stehen da, wir gucken in die Köln Arena und singen mit ihm Saturday. Ist in meinem Herzen für forever. Und wäre es gefilmt worden, würde ich es mir gerne nochmal angucken. Aber ich habe sowieso so doll im Herzen. Und wenn ich es erzähle, erzähle ich es, glaube ich, auch so emotional, dass jeder das versteht, wie toll das war.
Ja, das ist da, das könnte ja die gute Nachricht gegen Schluss des Podcasts sein, dass man nämlich sagt, geht in diese Live-Events rein. Ne?
Ja.
Geht
ja,
einfach dahin.
Auch diese Comedy, also das, was du am Anfang erzählt hast, so wird's ganz rund. In deinem Herzen, ja, ein Abend, den du hast, wo du lachst, wo du Spaß hast, wo du raus bist auf der Welt, wo jemand anders dich unterhält und nicht deine fucking Fernbedienung und nicht dein Handy und alles das, wo du da bist und machst etwas und erlebst etwas und du weißt auch, das ist auch unkontrollierbar, weil du weißt ja nicht, was passiert. Hingehen, aufsaugen, mitnehmen, das heilt dich in dieser Scheißwelt, wo du von morgens bis abends vollgepumpt wirst mit irgendeinem ideologischen Blödsinn und irgendwelchen Panikmeldungen. Das ist einfach mal weg für 2 Stunden. Das ist wie eine Kur. Normalerweise sollte es, glaube ich, deine Shows auf Rezept geben.
Danke. Also es ist tatsächlich so, ich habe gestern Abend wieder gedacht, es gibt so Stellen im Programm, wo ich denke, Gott, das ist so albern, was du machst. Und manchmal verpufft das, wenn die Energie an dem Abend mehr auf Präsentation ist. Es gibt, das ist selten. Oft ist es, fast immer sind meine Abende ja mehr feiern, mitfeiern. Und dann, wenn die Stimmung richtig ist, dann funktioniert das etwas Tiefere, aber eben auch das total Platte. Und es gibt so Stellen im Programm, wo ich denke, das solltest du eigentlich rauslassen, bevor ich das erzähle. Denke ich, lass das mal weg, das ist so blöd. Und dann erzähle ich es. Und dann denke ich, die Leute schreien, weil es so blöd ist. Wie nennt man eine Kuh auf Skiern? Muschi. So.
Kann man machen.
Immer wenn ich das erzähle vorher, denke ich, lass das weg, lass das weg. Und dann lasse ich es raus. Das geht natürlich ganz schnell, so nebenbei. Und die Leute schreien sich dann weg. Es gibt aber eben auch Abende, wo sie dann so sitzen, so ein bisschen, aha, was will uns der Mann denn jetzt erzählen oder so. Dann verpufft es ein bisschen. Aber es ist noch nie ganz runtergefallen.
Aber das ist die Individualität des Abends. Das ist das, was man nicht filmen
genau.
Kann. Das ist das, was du ja als Künstler auch, du musst ja die Menge sozusagen als Dompteur betreiben. Aber genau, umso wichtiger ist es, diese Clips zu filmen, den Satz, was du eben gesagt hast, damit, wenn das auf YouTube und TikTok rumgeht, dann verbreiten das die Menschen und merken, guck mal, das kann ich erleben. Jetzt zeigst du danach eine Geschichte, die meinetwegen ein bisschen sozialkritischer ist. Und dann sieht man eine Bandbreite von einem Künstler. Das macht man heute so. Du musst es unbedingt machen.
Ja, ich werde es beherzigen. Dann so. Das eben auch noch.
So, genau. So. Und dann kommt noch gratis von mir dazu. Letztes Mal hatte ich ja Rote Beete mitgebracht. Ich habe neulich mit einem Headhunter telefoniert und das ist jetzt der Service-Teil sozusagen beginnt. Der Headhunter hat mir Folgendes erzählt. Ja, er sagt, ich habe ihn gefragt, ich sage, sag mal, diese Interviews führen Sie jetzt alle nur am Computer durch? Das ist doch ein Albtraum. Sie müssen doch menschlich spüren, was das für ein Mensch ist. Wenn Sie mir jemanden empfehlen wollen, einen Vorstand, einen Geschäftsführer oder so, ne, dann müssen Sie doch ein Gefühl zu dem entwickeln. Das geht doch am Computer gar nicht. Dann sagt er, da haben Sie völlig recht. Es ist ein ganz großes Elend, aber viele Menschen sind inzwischen so träge und wollen die Kosten sparen für die Reise und so, dann müssen wir das eben so machen. Aber, sagt er, ich habe mir eine Sache angewöhnt und die hat schon zu sehr vielen, sehr skurrilen Momenten geführt und zeigt mir eins, wie wertgeschätzt ist die Situation, in der ich mich befinde. Und zwar, pass auf, der fängt das Interview an und sagt, stellen Sie sich mal vor, dann siehst du diesen Typen da sitzen, Homeoffice natürlich, alle im Homeoffice, ne? Hatte so einen Sakko an, einen Anzug, vielleicht eine Krawatte und so sitzt. Und da dachte ich, ja, und ich bin das und ich habe das und das gemacht und hin und her. Und dann sagt er zu dem, stehen Sie mal auf. Und dann sagt er, und wenn der Typ dann eine Unterhose anhat, eine Jogginghose oder irgendwas, was nicht dazu passt, schätze ich diesen Menschen, was Wertschätzung von Terminen angeht, anders ein als jemand, der dann tatsächlich einen kompletten Anzug anhat. Ich finde es auch okay, wenn jemand einen Sweater anhat und dazu eine Jeans. Total okay. Ist nicht schlechter als der Anzug. Aber der Anzug oben kombiniert mit der Jogginghose oder der Unterhose unten, das ist es ist gelogen. Und das fand ich, da habe ich gedacht, das ist total weise. Das ist ein wirklich kluger Mann. Und da habe ich gesagt, wie viele Leute verweigern das denn? Und da sagt er, die Hälfte. Und er sagt, und die andere Hälfte, von denen ist es so, dass nochmal die Hälfte nicht geschnallt hat, um was es geht und das wirklich macht. Und die anderen haben das, die schnallen das und stellen sich hin und sagen, ich würde nie im Leben, also Homeoffice ist für mich Office und ich arbeite hier und ich habe mit ihnen einen Termin. Und ich habe mich auf den Termin gefreut und ich interessiere mich für den Termin. Und da ist es für mich als Gefühl, gehört es dazu, authentisch zu sein. Und ich bin heute so authentisch. Finde ich eine interessante Weisheit.
Das andere ist ja auch nur so eine Halbwahrheit. Das ist ja so ein Drumzumogeln, wenn du dir oben dann im Sakko anziehst. Und interessant ist, also an all die Leute draußen, immer schön ganz anziehen. Keine halben Sachen machen.
Genau, grundsätzlich mal keine halben Sachen machen.
Ja, sehr schön.
Hast du was zum Essen dabei? Oder?
Nein, ich habe wieder nichts zum Essen. Ach ja, Yvonne gibt mir gerade rüber. Das habe ich gerade tatsächlich gestern gesagt. In unserem Catering sind Waffelröllchen.
Ja.
Mit sehr Zimt schön. Verfeinert. Das Interessante ist, dass meine Großmutter, die früher immer hatte, da gab es immer diese Kekstüten. Kennst du die noch?
So, wo ja.
Die drin waren?
Ja, selbstverständlich.
Und da waren immer nur zwei so Röllchen drin. Die hat meine Oma immer rausgepult, damit ich die kriege. Und gestern habe ich gesehen, hier stand beim Catering eine komplette Tüte mit Waffelröllchen mit Zimt verfeinert. Eine ganze Tüte, nur diese Röllchen und die esse ich. Das ist mein Essenstipp. Ich habe noch einen kleinen weiteren Essenstipp, weil ich habe den jahrelang verweigert. Und jetzt habe ich das für mich entdeckt. Nachos mit klebriger, billiger Käsesoße für zum in der Mikrowelle warm machen.
Ja.
Auch lecker.
Sehr so, gut.
Das war mein Essenstipp, sehr unkompliziert.
Pass auf, egal, kommt von Herzen, da authentisch ist es noch dazu. Jetzt komme ich. Ich bin ja immer auf der Suche auch nach neuen Firmen, die man unterstützen kann, die trotzdem tolle Sachen produzieren. Es gibt eine Firma, die heißt Amsterdam Baking Company. Das sind, glaube ich, zwei Frauen aus Argentinien, die argentinische Spezialitäten machen. Zum Beispiel schicken sie dir Croissants, kleine argentinische Croissants, nach argentinischem Rezept gebacken, sind almost wie französisch, muss man sagen. Der Unterschied ist, in dieser Packung drin sind also diese Dinger, die tust du dann, diese Croissants tust du dann in den Ofen, steht auch drin, wie du das zu machen hast, 180 Grad, 10 Minuten. Und dann hast du hier so ein Tütchen dabei, da ist so eine Glasur drin, damit gehst du nochmal rüber mit dem Pinsel und lässt sie nochmal 5 Minuten drin. Und dann gibt es dazu Dulce de Leche. Diese herrliche Karamellcreme der Südamerikaner.
Oh.
Herrlich, herrlich. Und das kannst du da kaufen. Also die haben auch die richtige Dulce natürlich, nicht so die deutsche Billigdulce oder die internationale Billigdulce, richtig gute Sachen. Und sie haben unglaublich leckere Kekse, alles selbst gebacken, alles handgebacken. Und sie haben Nachtische jetzt sogar und auch diese kleinen, so wie Tortellinis sozusagen. Also Amsterdam Baking Company, wir tun den Link da unten drunter. Wenn ihr da was bestellt, sagt den Frauen einen lieben Gruß von mir. Ich krieg da nichts für. Ich habe auch keine Vereinbarung getroffen, aber es ist ein toller Laden und ich finde es toll, dass da zwei Frauen oder drei Frauen in Amsterdam sitzen und so einen Laden hochziehen und mit ganz viel Liebe und wirklich ein tolles Produkt produzieren. Das finde ich toll.
Das ist total grandios. Und der Witz ist, dass Yvonne ja hier bei mir in Augenhöhe sitzt, mir gegenüber und am Rechner arbeitet. Und als sie diese leckere Karamellsoße Dulce hörte, hat sie mich mit großen Augen angeguckt.
Gibt es da in der Kinopackung?
Werden wir bestellen.
Ja. Ja,
gestern habe ich noch gesagt, wir sind gestern von der Autobahn runtergefahren, um uns ein Leberkäsebrötchen zu bestellen. Und da habe ich noch gedacht, ich muss mich noch um Hüpfi kümmern.
Hupsi. Der Hupsi. Das ist der Hupsi. Ja. Ja. Das war toll. Ich habe eine Werbung bekommen vom Hupsi. Und zwar, das beste Geschenk zum Muttertag schmeckt besser als Blumen. Der vegetarische Hupsi.
Sehr schön.
Ja.
Ja, dann sind wir durch.
Sind wir durch. Für diese Woche haben wir unsere Seelenmassage hinter uns. Wir haben ein bisschen geweint, wir haben gelacht und gestaunt.
Ja, du warst dicht dran, ne?
Ja, ich habe wieder feuchte Augen bekommen, ja, weil es so schön war und ja, es ist einfach so.
Ich fahre jetzt heute nach Karst. Yvonne schneidet hoffentlich den Podcast zurecht. Das macht sie nämlich in letzter Zeit und dafür danke ich ihr sehr. Und dir danke ich auch für das tolle Gespräch und dann sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche wieder.
So machen wir das. Und wenn du sehen willst, wie ich meine, ne, meinem Face, aber sag's bitte keinem, tu mir einen Gefallen, sag's keinem. Auf meinem Facebook-Post sind 3 Filme. Der dritte von den Filmen, der so aussieht, als wäre er nur schwarz. Es dauert ein bisschen, aber dann wirst du sehen, was da passiert ist.
Okay, den werde ich verlinken. Bis nächste Woche.
Tschüss.